Die Big Techs sind natürlich sehr, sehr stark in den Themen Zahlung, Zahlungsverkehr, Daten und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein immenser Wettbewerbsvorteil.
Bank und Zukunft. Der Podcast für die Finanzbranche von IBM.
Eine neue Folge von Bank und Zukunft. Herzlich willkommen dazu und schön, dass Sie dabei sind. Ich spreche heute mit Oliver Gatzke, der war CFO des Jahres 2019 im Handelsblatt und war Vorstand in der Hamburg Commercial Bank und da verantwortlich unter anderem auch für die Privatisierung der Landesbank. Eine spannende Zeit also, von der er berichten kann und auch was KPIs für ihn bedeuten. Bevor wir starten in die Folge, noch ein kleiner Hinweis. Ich würde mich freuen über viele Kommentare zur Folge oder Anregungen. Die können unter butz-podcast@de.ibm.com gerne hinterlassen werden. Und jetzt leinen los, auf in die Folge.
Bank und Zukunft.
Heute treffen wir uns zum Heimspiel in Hamburg. Moin, Oliver Gatzke.
Moin, moin.
Wie schön, dass wir uns treffen. Und ich würde dich zu Beginn gerne gleich einmal fragen, was dich motiviert hat, nach 16 Jahren im Consulting bei der KPMG wieder zum Banking, nämlich zur damaligen HSH zu wechseln.
Ja, vielleicht muss man erstmal erklären, was ich bei der KPMG gemacht habe. Ich war dort tätig als Partner im Bereich Transaction and Restructuring mit Fokus auf Mandanten im Bereich Financial Services, heißt Banking, Insurance, Asset Management und andere Finanzdienstleister. Und 2003, 2004 war ja in Deutschland eine Welle der Konsolidierung im Bankenbereich. Sie begann zu dem Zeitpunkt. Wir erinnern uns, die Deutsche Bank hat die Postbank erworben, die Commerzbank, die Dresdner Bank, die Hypo Real Estate, die DEPFA und all diese Transaktionen haben stattgefunden vor der Finanzmarktkrise. Und dann mit der Finanzmarktkrise ist das, was wir dort beraten haben auf der M&A-Seite, auf der Corporate Finance-Seite, dann plötzlich in die Restrukturierung gelaufen. Auch hier erinnern wir uns an die Situation rund um die Hypo Real Estate, rund um die WestLB, rund um die Commerzbank mit großen Rekapitalisierungsmaßnahmen, die ich dort dann als Partner beraten habe. Und damit war ein Stück weit, sage ich mal, die Basis gelegt, inhaltlich, für das, was dann auch später bei der HSH Nordbank gemacht habe. Ich bin 2012 angesprochen worden, zur HSH Nordbank zu kommen, damals in einer Bereichsleiterfunktion im Bereich Finanzen. Und was hat mich dazu bewegt? Das waren große inhaltliche Herausforderungen, vor denen die Bank stand. Schifffahrtskrise, um ein Stichwort zu nennen. Die Bank hatte sehr hohes NPL-Portfolio, sehr komplexe Kapitalstrukturen, US-Dollar-Exposure. Und es war einfach inhaltlich interessant, zu dem Zeitpunkt in die Bank zu gehen und der Bank zu helfen, sie zu unterstützen, durch diese finanzielle Restrukturierung zu gehen. Der zweite Grund sicherlich, nach so langer Beratungstätigkeit, ist es ja irgendwann immer interessant, mal auch in die Linie zu wechseln, mit entsprechenden Aufführungsspannen. Ich kann mich erinnern, ich hatte damals 200 Mitarbeiter in meinem Bereich. Und das ist einfach eine neue Herausforderung. Und last but not least war das für mich eine Möglichkeit, wieder in Hamburg, meiner Heimatstadt, zu arbeiten.
Ah, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, was macht die HS oder damals die HSA, was hat die denn ausgemacht? Also was kann die, was andere Banken oder andere Landesbanken nicht gut, so gut konnten? Also was hat sie ausgezeichnet?
Naja, also damals muss man sagen, das war nicht viel Positives. Das muss man einfach konstatieren. Ich hatte es ja schon erwähnt. Die Bank kam aus der Finanzmarktkrise. Die Bank wurde durch die öffentlichen Eigentümer Schleswig-Holstein und Hamburg rekapitalisiert. Die Kapitalstruktur sah so aus, dass man rund 3,5 Milliarden Euro neues Kapital zugeführt hat und B, eine sogenannte Zweitverlustgarantie in die Welt gesetzt hat, die Risiken sowohl aus dem Wertpapierportfolio, aber auch aus dem Kreditportfolio abschirmen sollte. Und diese Garantiestruktur ist aussichtsrechtlich extrem kompliziert, eine sogenannte Verbriefungsstruktur mit RWA-Reduktion etc. pp., mit sehr komplexen Honorarstrukturen für den Garantiegeber. Das heißt, das war das Erste, was die Bank ausgezeichnet hat, eine sehr, sehr, sehr komplexe Kapitalstruktur, die nur sehr schwer erklärbar war. Zweitens, und das hat sich dann im Verlauf der Jahre ergeben, war es ja nicht nur die Finanzmarktkrise per se, sondern im Speziellen für die HSH Nordbank auch das Problem der Entwicklung an den Schifffahrtsmärkten. Die Bank hatte in der Spitze ein Schifffahrtsportfolio von rund 35, 36 Milliarden Euro, von dem knapp ein Drittel ausgefallen war in 2012 mit entsprechenden Kapitalbelastungen. Das dritte Problem, was die Bank hatte, war die Liquiditätsstruktur. Die Bank hatte sich 2005 am Kapitalmarkt refinanziert, noch zu Zeiten der Gewährträgerhaftung, mit hohen Blockfälligkeiten in 2014, 2015, bei einer gleichzeitig sehr hohen Bilanzsumme, was, sage ich mal, perspektivisch zu dem damaligen Zeitpunkt gefixt werden musste. Und letztlich waren auch die Kostenstrukturen und die gesamte IT-Infrastruktur Legacy. Und das waren eigentlich die Themen, die Bank damals ausgezeichnet hat. Und wie gesagt, viel Positives, muss man fairer sagen, war zu dem Zeitpunkt nicht vorzufinden.
Und als Folge dessen wurde 2018 dann, das ist bekannt, durch den Investmentfonds Cerberus aufgekauft. Wie genau passte denn eigentlich die HSH oder jetzt eben HCOB zum Portfolio von Cerberus? Wie kam es denn eigentlich dazu?
Naja, zunächst, auch da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen. Also wir haben ja dann im Rahmen der Restrukturierung der Bank vor der Privatisierung die Bank rekapitalisiert, nochmal mit Unterstützung der öffentlichen Eigentümer. Wir haben Portfolien abgespalten an die öffentlichen Eigentümer. Und als Folge dessen kam es ja zu einem zweiten EU-Verfahren mit entsprechenden Auflagen, nämlich dass die Bank zu privatisieren war bis Februar 2018 oder aber abgewickelt worden wäre. Und das war die Situation, in der wir uns befunden haben. Und wir haben dann in einem nächsten Schritt die Asset-Seite, also die Aktivseite der Bilanz, restrukturiert insofern, als dass wir die Zweitverlustgarantie der Länder in Anspruch genommen haben. Und was natürlich ein großer Schmerz war, das muss man auch aus heutiger Sicht sagen, das hat den Steuerzahler in Hamburg und Schleswig-Holstein signifikant belastet. Und wir haben so aber die Voraussetzungen geschaffen, dass überhaupt diese Bank durch Investoren angeschaut wurde. Und da kommt Cerberus ins Spiel, aber vielleicht auch da, es war nicht nur Cerberus, sondern es ist eine Gruppe von Private Equity Investoren, unter anderem Cerberus, die heute mit, ich glaube, 34% beteiligt sind, aber auch JC Flowers, der schon im Vorwege eine Beteiligung an der Bank hielt, und andere Private Equity Investoren. Und die Bank passte insofern in das Portfolio dieser Private Equity Investoren, als dass durch die Restrukturierung die Kapitalposition bereinigt war, die Asset-Qualität signifikant verbessert war und man so eine Basis hatte, mit der man in die Transformation und die weitere Restrukturierung dieser Bank gehen konnte. Preis spielt natürlich auch immer eine Rolle. Sie können sich vorstellen, dass in der Situation, in der die Bank war, der Kaufpreis letztlich nicht allzu hoch war. Also es wurde ein erheblicher Abschlag auf das Buchkapital gezahlt. Und das ist das, was Private Equity Investoren am Ende suchen. Ja? Und insofern passt es gut in das Portfolio dieser Private Equity Häuser.
Und wie verändert sich denn dann aber eine Bank mit so einem neuen Investor? Also was macht das mit der Unternehmenskultur oder auch mit dem Geschäftsmodell?
Also das ist eine sehr gute Frage, über die ich lange reden könnte. Es ist, es sind zwei Welten. Es ist so, dass natürlich eine öffentliche Bank, so wie sie die HSH Nordbank war, mit all ihrem politischen Umfeld, aber auch ihrem Medienumfeld, sage ich mal, natürlich immer starken Restriktionen unterliegt, was sie machen darf, wie sie kommuniziert, wie man mit den Eigentümern zusammenarbeitet, mit dem Aufsichtsrat etc. pp. Und diese Fesseln, die man dort hat, aus der Governance heraus, aus der Einbindung in diese komplexe Stakeholder-Environment, das ist anders in dem Augenblick, wo man Privatinvestoren hat in einer Bank, die im Übrigen ja auch nicht börsennotiert ist. Und, man hat schlichtweg deutlich mehr Freiheiten. Und wir sind dann damals zusammen mit den neuen Shareholdern rangegangen und haben ein sehr umfangreiches und sehr stringentes Transformationsprogramm aufgesetzt. Und ich glaube, dieses Thema Stringenz, das ist ein ganz wichtiger Unterscheidungsfaktor. Es geht schnelle Entscheidungsfindungen. Es dürfen auch Fehler gemacht werden, die dann aber auch zügig, sage ich mal, wo man sich auch zügig wieder anpasst. Und ich sage mal, das ist sicherlich ein großes Unterscheidungsmerkmal. Und das zweite Unterscheidungsmerkmal ist letztlich, dass natürlich eine sehr starke, sagen wir mal, Shareholder-Value-Sicht auf die Bank gelegt werden und Geschäfte, die, sage ich mal, nicht die Returns bringen, die erwartet werden, dann gegebenenfalls auch nicht mehr durchgeführt werden. Und das dritte Thema Unternehmenskultur, das ist ein schwieriges Thema, weil natürlich man die Mitarbeiter am Ende des Tages mitnehmen muss. Entscheidungen müssen klar kommuniziert werden und man muss den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erklären, warum welche Entscheidungen getroffen werden. Und das hat natürlich letztlich auch Folgen für die Mitarbeiter selbst. Vergessen Sie nicht, die Bank hat rund, ich glaube, von 3.500, 4.000 Mitarbeitern in der Spitze, sag ich mal, die Anzahl der Mitarbeiter jetzt auf knapp 1.000 reduziert. Und das muss natürlich erklärt werden. Und da ist, wie gesagt, dieser stringente Ansatz von großer Bedeutung.
Jetzt warst du CFO und CTO bei der HCOB. Welche Spannungen ergeben sich denn zwischen diesen beiden Positionen? Oder ergeben sich überhaupt welche?
Nein, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Kombination, weil es ist ja so, dass in der Funktion des CFOs ist man letztlich für Zahlen verantwortlich, für Datenqualität. Und die IT-Seite, die Technologie-Seite, die liefert natürlich diese Informationen. Ich sage mal, die Verbindung zwischen der Business-Seite und den Business-Anwendungen und, wie gesagt, Finanzen und Kernbanksysteme und Daten und so weiter ist ja ein wesentlicher Teil dessen. Und der IT-Seite und der Finanzfunktion, das sind natürlich Vorteile, wo sich entsprechende Synergien ergeben, wo man genau weiß, was die IT liefern muss und was die Business-Seite braucht. Und insofern ist das eine aus meiner Sicht sehr, sehr gute Kombination.
Wir haben gesehen, dass Stichwort Zahlen, die man liefern muss, weil du das gerade sagst, die Cost-Income-Ratio, zumindest wenn wir mal vergleichen, Ende 2019 war die bei 69,3, glaube ich, und ist bis Ende Juni 2020 auf 47,6% runtergegangen. Also beeindruckend, wirklich verbessert. Was waren denn da für Maßnahmen, die da eingeleitet wurden?
Also zunächst ist das ist mal ein Blitzlicht, nicht? Also das sind die Zahlen, glaube ich, per Ende Juni gewesen. Halbjahreszahlen, wenn man sich die Halbjahresabschluss mal anschaut, da sind natürlich auch ein paar One-Offs in den Erträgen und so weiter und so fort. Aber vergessen wir mal die Zahlen für den Augenblick. Ich glaube, im Rahmen dieses Transformationsprogramms, was die Bank aufgesetzt hat, geht es eben um mehrere Themen. Es geht um das Thema Kunde und Produkt. Es geht um das Thema Rentabilität. Es geht um die Frage der richtigen Kapitalallokation. Es geht um die Frage der Reduzierung von Fundingkosten. Und am Ende des Tages geht es natürlich um das Thema Kosten und Prozessoptimierung. Und da ist die Bank aus meiner Sicht einen sehr klaren Weg gegangen über die letzten Jahre. Mit leider massivem Personalabbau, der sich nicht umgehen lässt, mit dann eben aber auch einem stringenten Investitionsprogramm, was insbesondere auf der Technologieseite angreift, und mit diesem Programm einhergehend Prozessoptimierung end-to-end vorgenommen werden. Und das führt dann am Ende des Tages dazu, dass Kosten sich reduzieren, sowohl im Personalkostenbereich wie auch Administrationsbereich, also in Verwaltungskosten außerhalb des Personalbereichs. Und wie gesagt, das verbunden mit einer erhöhten Ertragseffizienz führt letztlich zu einer Verbesserung dieser KPIs.
Aber weil du hast jetzt so viele angesprochen, den Personalabbau, das strenge Transformationsprogramm, genau bei diesen KPIs, könntest du sagen, in deinem beruflichen Leben, welche KPIs dir tatsächlich am wichtigsten waren?
Naja, also ich sag mal, wenn ich über Bank rede, dann rede ich letztlich natürlich zunächst mal über die Kapitalquote. Ich glaube, das ist gerade im heutigen regulatorischen Umfeld eine der wichtigsten KPIs, auch für die Aufsicht, also die Kapitalausstattung. Und das Zweite sind dann natürlich die KPIs auf der Aktivseite, also NPL-Quote ist hier insbesondere zu erwähnen, also die Kreditqualität. Und drittens sind es dann die Liquiditäts-KPIs, also LCR und so weiter. Und viertens ist es dann die Cost-Income-Ratio.
Und als Finanzer durch und durch, hast du auch KPIs im Privatleben, die dir wichtig sind?
Das ist jetzt aber ein Schwenk.
Das musste jetzt mal sein.
Ja, jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, mein Golf-Handicap, dann weiß ich nicht, ob das die richtige Antwort ist, aber das ist sicherlich ein KPI, an dem ich weiter arbeite. Und dann ist es natürlich Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden.
Okay, wir kommen auf dein Golf-Handicap nochmal zurück. Es bot sich nur gerade an. Ich möchte aber ganz gerne noch zu einem anderen Thema der Messung der Transformation zurückkommen. Und das ist das Thema Fertigungstiefe. Ist BPO auch weiterhin ein strategisches Thema? Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, im Bankenbereich ein absolutes Muss. Und in meiner Tätigkeit in der H2EB haben wir da eine sehr stringente Strategie verfolgt, unter anderem im Bereich IT, wo wir das gesamte Applikationsmanagement an einen externen Provider outgesourced haben. Wir haben Zahlungsverkehr outgesourced, Wertpapierabwicklung etc. pp. Und ich glaube, in diesen, sagen wir mal, prozessorientierten Operations, es ist unabkömmlich, sich nach Partnern umzuschauen, um an der Skalierbarkeit letztlich auch partizipieren zu können. Und als ein Haus, was halt eben, sage ich mal, eher mittelständisch geprägt ist am Ende des Tages, ich glaube, da muss man solche Partnerschaften absolut eingehen und entsprechend outsourcen. Und auch in der IT selber, ja, Infrastrukturmanagement, Cloud und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist absolut die Zukunft. Und je schlanker eine Bank ist, aus meiner Sicht, umso besser.
Mhm. Und jetzt kommt auch tatsächlich der versprochene Schwenk, um das nochmal alles weiter einzuordnen. Nämlich nochmal zu dir persönlich. Das erste Blitzlicht kam gerade nochmal. Um da einzusteigen, würde ich gerne auch mit dir eine kleine Schnellantwortrunde machen. Du darfst auch gerne lang antworten, aber auch sehr gerne schnell, wenn du möchtest, ja?
So machen wir das.
Okay, sie sind auf dich abgestimmt und ein bisschen auf deinen Lebenslauf. Ich bin gespannt. Wir starten mal mit Chicago Bulls oder HSV?
Chicago Bulls. Ich habe 2 Jahre in Chicago gelebt und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo die im Moment stehen in der Liga. Also sie sind auf jeden Fall nicht in den Finals, soweit ist klar. Aber leider habe ich irgendwann aufgehört, dem HSV, sage ich mal, mein Herz zu geben.
Man leidet auch. Fisch oder Steak?
Beides.
Michael Jackson oder Queen?
Queen, aber absolut.
Astra oder Augustine?
Astra, als Hamburger.
Roger Moore oder Daniel Craig?
Da bin ich eher für den eleganteren Roger Moore.
Campen oder Kreuzfahrt?
Campen. Das ist meine Leidenschaft. Mit allerdings nicht so, wie man sich's vorstellt.
CFO oder CTO?
Beides.
Diplomatisch. Aktie oder ETFs?
Ach, da finde ich die Aktie doch, glaube ich, besser.
Bierzelt oder Biergarten?
Ach, ein bisschen Süden und ja auch gerade in Corona-Zeiten dann doch lieber den Biergarten.
Und als letztes, das musste jetzt kommen, Birdie oder Boogie?
Ich bin auf Boogie-Golf. Birdie-Golf, soweit würde ich mich nicht trauen.
Entstehen denn die besten, um das kurz einzusortieren, weil du ja spielst, entstehen die besten Geschäftsdeals tatsächlich auf dem Golfplatz? Was ist deine Erfahrung?
Nein, ich glaube, das wird ein bisschen überbewertet. Ich persönlich muss sagen, das ist auch meistens bei den Flightpartnern, man möchte Golf spielen, um abzuschalten und einfach 3-4 Stunden an was anderes zu denken. Und Business ist dann nur bedingt im Fokus.
Und vielleicht noch eine Frage hinterher noch tatsächlich zu dir. Was gefällt dir denn eigentlich am besten an Norddeutschland? Du warst in Chicago, du warst in München. Was hat dich denn wieder nach Norddeutschland gebracht?
Naja, also Norddeutschland ist natürlich bedingt durch Nordsee und Ostsee, sage ich mal, erstmal privilegiert. Das muss man ganz klar sagen. Und ich mag die Menschen hier. Man sagt immer, die Hamburger oder die Norddeutschen sind verschlossen. Meine Erfahrung ist genau das Gegenteil. Und insofern ist das für mich der beste Ort, wo man leben kann.
Und zurück zu den Banken aber nochmal. Jetzt vielleicht den etwas größeren und weiteren Schwenk weg von nur der HCOB. Wie würdest du insgesamt den Einfluss von GAFAs, also den Big Techs, auf den Bankenmarkt einschätzen?
Ich sag mal so, die Big Techs sind natürlich sehr, sehr stark in den Themen Zahlung, Zahlungsverkehr, Daten und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein immenser, sag ich mal, Wettbewerbsvorteil, den die haben. Und sie gehen vermehrt in die Segmente von Geschäftsbanken. Wie gesagt, was mit Retail, mit Privatkundengeschäft anfing, geht mittlerweile sehr stark natürlich auch in das Thema klein- und mittelständischer Unternehmen. Und insofern ist das, glaube ich, eine signifikante Bedrohung eben auch für den traditionellen Bankenmarkt, weil letztlich die Funktion der Bank teilweise ausgeschaltet wird. Und durch die immense und schiere Größe und durch die Skalierbarkeit, auch die regionale Skalierbarkeit der Geschäftsmodelle, entstehen dort natürlich große Player mit entsprechenden auch Kostenvorteilen und technologischen Vorteilen. Und ich glaube, es ist unwahrscheinlich schwer, dass dort, sag ich mal, Angebote, nehmen wir mal PayPal als Beispiel, dann letztlich kopiert werden können und Marktanteile generiert werden können. Und ich glaube, da müssen die Banken nicht nur in Deutschland, auch in Europa sich doch relativ warm anziehen.
Letztlich gehen ja Touchpoints mit den Kunden verloren, weil die eben oftmals ersetzt werden, auch wenn hintendran noch die Bankleistungen weiter bleiben.
Ja, genau. Das ist das Thema. Wie gesagt, nehmen wir mal PayPal als ein Beispiel. Da gibt's mehr oder minder keine Bank mehr dazwischen. Und der Touchpoint ist eben die Zahlungsverkehrstransaktion. Und die bietet eben wieder Informationen, die dann nicht bei der Bank liegen, sondern eben bei jemandem Dritten, der sie dann auch entsprechend nutzt. Und damit gehen signifikante Informationen verloren, die für Banken sehr relevant sind.
Ich würde gerne mit dir auch nochmal über das Thema Cloud sprechen, denn du hast dich mit der HCOB ja auch lange mit dem Thema Cloud auseinandergesetzt. Was würdest du sagen, welche Potenziale stecken in der Cloud-Technologie? Und vielleicht, inwieweit kann Cloud auch helfen, Kosten zu sparen?
Ja, also ich glaube, man muss das holistisch sehen. Also eine reine nur Cloud-Strategie macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Man muss es verbinden letztlich mit einer eher holistischen auch IT-Transformation. Das heißt, eine Cloud-Strategie sollte einhergehen auch mit der Anpassung der Applikationslandschaft. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn man das tut, dann hat man immense Vorteile. Und die liegen natürlich zum einen in der Reduzierung von On-Premise-Infrastrukturkosten. Ad 1, Ad 2 ist es natürlich so, dass die Cloud, sagen wir mal, durch regelmäßige Release-Updates in Verbindung eben mit der Applikationslandschaft zu wesentlichen Reduzierungen in den Change-Kosten in Banken oder bei den Unternehmen führen. Letztlich, last but not least, ist natürlich auch das Thema IT-Sicherheit ein großer Faktor, ein großer Kostentreiber. Und hier ist natürlich aktuell die Debatte auch mit der Aufsicht, inwieweit die Cloud sicher ist. Es handelt sich dort natürlich immer um Outsourcing am Ende des Tages. Aber die IT-Sicherheit aus meiner Sicht am Ende deutlich gesteigert werden kann, einfach auch wieder durch die Skalierung von Cloud-Services für viele Unternehmen und für viele Banken. Und das sind, sage ich mal so, die drei, vier Gründe, warum eine Cloud-Strategie in der heutigen Zeit absolut Sinn macht und eigentlich, sagen wir mal, State of the Art werden sollte in den nächsten Jahren im Bankenbereich, aber auch bei anderen Unternehmen.
Und wenn man das aber berechnen möchte am Ende, was das der Umstieg dann auch kostet, also auf welchem Zeitraum sollte man denn aus deiner Sicht den Business Case dann anlegen oder sollte man das so gar nicht betrachten?
Doch, absolut. Also der Business Case, der rechnet sich relativ schnell. Also wenn man klassische Infrastrukturkosten vergleicht mit Cloud-Kosten, dann stellt man fest, dass die Infrastrukturkosten, sage ich mal, um 30-40% gesenkt werden können. Und der Payoff, sage ich mal, relativ kurzfristig auch erreicht werden kann.
Und mit der Cloud-Strategie setzen ja auch eigentlich immer mehr Unternehmen dann auf Plattformansätze. Was meinst du, welche Geschäftsmodelle sind denn dann mit welchen Ökosystempartnern, vielleicht auch Nicht-Bankpartnern besonders interessant?
Gut, also ich glaube, es hängt ein bisschen von den Geschäftsmodellen ab, nicht? Also wenn ich mir die Ökosysteme heute anschaue und schaue auf die Zusammenarbeitsmodelle oder auch den Impact von Fintechs, dann schaue ich natürlich immer erstmal auf Retail Banking, ja? Also auf Privatkundengeschäft, auf Massengeschäft. Und, ich glaube, das sind dann auch die Bereiche, wo sich entsprechende Ökosysteme bilden können, also rund um den Retail-Kunden. Da geht es dann eben nicht nur um Bankprodukte, sondern da geht es dann um Versicherungsprodukte, sowohl im Kapitallebensversicherungsbereich, aber auch in der Sachversicherung. Es geht um Zahlungsverkehrsprodukte und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Plattformlösungen werden immer dort entstehen, wo Finanzprodukte mit Technologie zusammenkommen. Aber man muss, glaube ich, auch weiterdenken, dass es irgendwann vielleicht dann gar nicht nur Finanzprodukte werden, sondern auch andere Produkte, die über solche Plattformen, sage ich mal, vertrieben werden können. Und so auf der klassischen Corporate-Seite, da tue ich mich hier in Deutschland und auch in Europa teilweise im Moment noch ein bisschen schwerer, was solche Plattformlösungen mit Technologiefokus oder Cloud-Fokus angeht. Da tue ich mich aktuell noch ein bisschen schwerer, aber auch das wird kommen in den nächsten Jahren, da bin ich mir auch sicher. Aber im Moment würde ich sagen, Fokus klar rund um den Privatkunden.
Und zum Abschluss würde ich aber gerne nochmal von dir wissen, jetzt beschäftigst du dich seit so vielen Jahren tatsächlich mit Banking und Finanzen. Wie ist denn das überhaupt ursprünglich mal dazu gekommen? Also woher kommt deine Liebe zum Banking überhaupt?
Ja, das ist, wenn man nach dem Abitur nicht ganz genau weiß, was man machen soll und der Vater einem dann rät, eine Bankausbildung zu machen. Und so ist meine Liebe zum Banking entstanden.
Aber wir möchten gerne als Abschluss nochmal festhalten, du bist CFO des Jahres geworden letztes Jahr. Und vielleicht kannst du an die Hörer noch einen letzten Tipp zum Abschluss geben. Was machst du anders als die anderen, dass du so gut bist?
Das müssen letztlich andere beurteilen. Ich glaube, dass wir in der HSH Nordbank und später in der HCOB letztlich eine wirklich schwierige Situation vorgefunden haben mit einem komplexen Stakeholder-Umfeld und mit schwierigen auch finanziellen Rahmenbedingungen. Und dass wir es letztlich auch geschafft haben, sage ich mal, die erste Privatisierung einer Landesbank auf die Wege zu bringen. So, und man selber muss natürlich da immer Ruhe bewahren. Ich selber habe einen sehr stark projektorientierten Ansatz. Also ich versuche mein Leben und meine Aufgaben immer in Projekte zu definieren. Das kommt wahrscheinlich so ein Stück weit noch aus der Beratertätigkeit. Und wenn man das so macht, dann verliert man nicht den Fokus. Man setzt sich klare Ziele, kommuniziert die klar, setzt klar um und geht dann zum nächsten weiter. Und das ist vielleicht das, was wichtig ist im Leben, im Beruf, in der Art und Weise, auch wie man mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht.
Ah, und wenn das Leben in Projekte unterteilt ist, dann ist das Projekt-Podcast für heute abgeschlossen und das ganz wunderbar. Ich danke dir herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank, das hat sehr viel Spaß
gemacht. Dir auch. Tschüss.
Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle 2 Wochen, jeweils am Donnerstag, mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren und folgen Sie uns auf diesen Social-Media-Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love banking.